Guten Abend, Geschwister. Wir haben heute den ersten Abend über Gebet und es wird sehr wichtig. Es wird jetzt keine Predigt folgen, sondern wir machen einfach eine Art Bibelschule. Also wir haben viele Bibelstellen vor uns und wir zuerst möchte ich hier beginnen mit einer biblischen Begründung des Gebetes. Einiges Grundsätzliches ganz am Anfang. Was ist das Beten? Das verstehen wir alle. Das Beten ist das Reden zu einem Gott, zu dem einen und einzigen Gott. Ich meine, die Heiden, die beten auch zu ihren Götzen. Aber in der Bibel ist das Beten das wahre Beten zu dem wahren Gott. Und zu dem, der wirklich auch die Gebete erhört. Gebet ist also nicht ein Dialog, sondern ein Monolog. Das heißt, es geht beim Beten nicht hin und her, sondern beim Beten ist nur eine Richtung. Wir sprechen zu Gott. Das ist also kein Zwiegespräch. Gott redet zu uns. Das heißt, Gott hat schon geredet zu uns Menschen. Das deutliche Reden Gottes, das es überhaupt gibt, das ist das Wort Gottes, das Gott uns schriftlich überliefert hat. Gott hat durch die Propheten gesprochen, Gott hat durch die Apostel gesprochen. Wir haben das Alte Testament und wir haben das Neue Testament, das ist Gottes Reden zu uns. In einem gewissen Sinn kann Gott auch in der Geschichte sprechen, durch Taten oder Handlungen. Er kann auch durch das Wetter sprechen, er kann auch durch gewisse Umstände uns etwas klar machen, das ist schon klar. Aber das eindeutige, klare Reden ist schon geschehen und das haben wir in der Bibel. Und wir hören Gott nicht nur in der Stille, wenn wir über das Wort Gottes nachdenken, sondern wir können überall, auch in der Schöpfung, können wir etwas von Gott wahrnehmen. Das ist das Reden Gottes. Aber unser Reden zu Gott ist Beten. Das ist also eine Richtung. Das nächste, Beten ist eins der größten Vorrechte, die es überhaupt gibt. Es bringt die Abhängigkeit des Menschen zum Ausdruck. Gott hat den Menschen so gemacht, dass er abhängig ist. Und das Beten bringt das zum Ausdruck, dass wir von ihm abhängig sind. In der Bibel steht in Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Naht euch zu Gott, also kommt in seine Nähe, dann werdet ihr seine Gebetserhörung erleben. Dann werdet ihr erleben, wie der Herr auf euch eingeht. Jakobus 4, Vers 8. Drittens, Beten ist eine der zwei wichtigsten Tätigkeiten, die der Mensch tun kann. In Apostelgeschichte 6, Vers 4 lesen wir, Apostelgeschichte 6, Vers 4, wir werden beharrlich bleiben im Gebet und im Dienst des Wortes. Zwei Dinge werden hier genannt, Gebet und Dienst des Wortes. Es geht hier um Dienst, deshalb wird das Gebet zuerst genannt. Was den Dienst betrifft, ist Beten das Wichtigste. Und dann kommt die Verkündigung des Wortes Gottes als das Zweitwichtigste. Aber Beten ist das Wichtigste. Deshalb hat er es zuerst genannt. Es gibt noch etwas Wichtigeres. Bevor wir überhaupt dienen, müssen wir auf Gott hören. Das hat er nicht erwähnt, weil es hier um Dienst geht. Also Reihenfolge, zuerst auf Gott hören, das heißt Gottes Wort lesen. Zweitens beten. Drittens das Wort Gottes verkündigen. Das sind die wichtigsten Tätigkeiten des Christen. Ein Schuster macht Schuhe, hat Luther gesagt. ein Bäcker backt Brote und ein Christ betet. Das gehört so zum Leben des Christen, gut ausgedrückt. Und Halsby sagt, Beten ist das Atmen der Seele. Also das gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten, Beten und Verkündigen des Wortes. Und gerade da werden wir natürlich stark angefochten. Es gibt einen Feind, der uns abhalten möchte. Jetzt einige Grundlagen des Gebetes. Also wenn ich Ihnen zu schnell bin, müssen Sie einfach die Hand heben, dann weiß ich, aha, ich bin zu schnell. Ja, ist das gut? Ich habe ganz viele Bibelstellen und wir werden aber die meisten, was ich so auf die Folie tue, das werde ich vorlesen. Sie können auch nachschlagen oder einfach mitschreiben und zu Hause nachschlagen. Grundlagen des Gebetes, hier sind ganz grundlegende Dinge, die ich jetzt am Anfang in der Einleitung sage. Die Grundlage des Gebetes in Bezug auf Gott ist Jesus Christus. Das heißt, das Fundament, warum wir beten können, ist der Herr Jesus Christus. Er hat einen Zutritt geschaffen für uns, sodass wir jetzt hinzutreten können. In Epheser 2, Vers 17 und 18, da lesen wir, und nachdem er gekommen war, kündete er die gute Botschaft, Frieden euch, den Fernen und den Nahen, weil wir durch ihn, wir beide durch ihn in einem Geist den Zutritt haben, hin zum Vater. Wir haben durch Christus in einem Geist, im Heiligen Geist, den Zutritt zum Vater. Deshalb können wir beten. Also, wenn wir beten, dann geht es um zwei Personen. Gott ist eine Person, wir sind eine Person, jeder von uns. Und wir nahen uns zu Gott. Aber das können wir nur deshalb tun, weil der Herr Jesus durch sein Blut den Zutritt geschaffen hat. Ohne das Blut des Herrn Jesus wären unsere Gebete sinnlos. Der Herr hat uns einen Zutritt verschafft. Eigentlich hat der Herr uns deshalb erlöst, dass wir beten können. Also deshalb ist der Herr Jesus gestorben, damit wir beten können. Und zwar so beten, dass wir eine ganz enge Gemeinschaft mit Gott haben können. Und weiter, wir bekommen die nötige Hilfe durch sein Hohepriesteramt. Der Herr Jesus Christus ist als Hohepriester im Himmel für uns da. Er ist der himmlische Hohepriester und im Hebräerbrief heißt es, Hebräer 4, Vers 15, da lesen wir, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und auf gleiche Weise, ausgenommen die Sünde. Vers 16, lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Also wo treten wir hin? Zu einem Thron, da ist ein König, der regiert. Es ist ein Thron der Gnade. Das heißt, Gnade heißt hier Geschenk. Er gibt uns Hilfe. Er gibt uns, was wir brauchen. Also er ist ein Herr. Und wir dürfen zu ihm treten, weil er auch ein Helfer ist. Er ist Herr und Helfer. Das ist wirklich das, was ein Gott ist. Ein Gott ist ein Herr und ein Helfer. Und der wahre Gott ist der wahre Herr und der wahre Helfer. Und wie treten wir hinzu? Der Text sagt, mit Freimütigkeit. Das heißt, wir müssen uns nicht scheuen. Wir dürfen direkt in sein Angesicht kommen. Direkt ins Büro stürmen. Wir müssen nicht mal anklopfen. Wir kommen nicht nur zur Sekretärin, die sagt uns dann, nein, der Chef hat keine Zeit. Nein, wir kommen direkt zu ihm. Freimütigkeit haben wir durch Jesus Christus. Und mit welchem Ziel treten wir hinzu? Der Text sagt, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden für rechtzeitige Hilfe. Barmherzigkeit, das setzt voraus, dass wir hilfsbedürftig sind, wir brauchen Hilfe. Und wir kommen also zu einem barmherzigen Helfer, der kann mitfühlen mit uns, der fühlt wirklich mit uns. Und er gibt uns Hilfe genau zur rechten Zeit. Die Hilfe ist immer rechtzeitig. Manchmal kommt sie vorher, manchmal kommt sie später, aber sie kommt rechtzeitig, wenn wir beten. Im Garten Gethsemane, da war der Herr Jesus im Gebet. Zu den Jüngern hat er gesagt, sie sollten auch beten. Und sie haben dann geschlafen, aber er hat gebetet. Und dann, als dann diese große Schlacht begann, die Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge, die größte Schlacht der Weltgeschichte, er war vorbereitet. Die Jünger waren nicht vorbereitet. Der Petrus, der hatte vorher geschlafen, aber dann gab es keine Zeit mehr zum Beten. Dann war alles schnell abgelaufen. Und dann hat er immer falsch gehandelt. Als er still sein hätte sollen, hat er das Schwert genommen und reingeschlagen. Und hat nur Unfug gemacht damit. Und der Herr Jesus hat das wieder ausbügeln müssen. Und als er dann hätte ein Bekenntnis für Christus ablegen sollen, da hat er gesagt, ich kenne ihn nicht. Und hat sich verwünscht und verflucht. Petrus war nicht vorbereitet auf diese große Schlacht der Wahrheit gegen die Lüge. Der Herr hat gebetet. Petrus hatte nicht gebetet. Manchmal gibt es Zeiten, da weiß man, jetzt hätte ich noch Zeit zum Beten. Und dann denkt man, nein, ich mache noch das andere noch schnell vorher. Und nein, das muss ich auch noch erledigen. Und gerade wenn man beten will, dann kommt einem alles Mögliche in den Sinn, was man noch mal alles tun möchte und tun muss. Und dann betet man nicht. Und dann merkt man, das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen, noch zu beten. Und jetzt ist es geschehen, zu spät. Dann ist man nicht vorbereitet für den Kampf. Beten ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben einen hohen Priester, das ist ein großer Trost. Der kann mitfühlen mit uns, der hilft uns, zu dem schreien wir oder rufen wir und er ist zur Stelle. Eine weitere Grundlage für das Gebet, der Herr Jesus ist da, der Herr Jesus ist gekommen, hat uns einen Weg gebahnt zu Gott und wir beten jetzt in seinem Namen. In Johannes 14, Vers 14 lesen wir: Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, dann werde ich es tun. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, werde ich es tun. Das heißt nicht, dass man einfach beten soll und am Ende vom Gebet sagen wir, und das bete ich alles im Namen Jesu, Amen. Das ist nicht so gemeint. Wenn ich in Amerika oder in England bin, dann höre ich das oft. Da betet man und dann sagen die Leute am Schluss vom Gebet, und wir beten das im Namen Jesu, Amen. Und ich merke, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist eine Formel, die sagt jeder. Jeder sagt das, der betet, oder fast jeder. Also 99% von den Gebeten enden und wir beten im Namen Jesu, Amen. Irgendwas stimmt da nicht. Das ist ja nicht so gemeint, dass man einfach im Namen Jesu sagt, sondern wir sollen beten im Namen Jesu. Das heißt, wir kommen zu Gott im Auftrag von Jesus Christus. Manchmal kommen wir nicht im Auftrag von Jesus Christus, manchmal kommen wir im eigenen Auftrag. Da haben wir nicht ein Anliegen von Jesus Christus, sondern wir haben ein eigenes Anliegen. Aber dann beten wir nicht in seinem Namen, in dem Sinne. Wir beten dann in seinem Namen, wenn wir in seinem Willen beten. Wenn mich jemand so auf die Bank schickt und er gibt mir sein Kärtchen mit und sagt, in meinem Namen hebst du von meinem Konto das und das ab, dann gehe ich im Auftrag von dem anderen, der mich schickte. Und wenn wir beten zu Gott, dann kommen wir als solche, die vom Herrn Jesus geliebt sind, vom Herrn Jesus reingewaschen sind, vom Herrn Jesus beauftragt sind. Wir kommen in seinem Auftrag. Wir beten dann. Wir beten also in Verbindung mit Jesus Christus zum Vater. Wir dürfen auch zum Herrn Jesus Christus selber beten, auch. Gott ist eigentlich nicht getrennt in dem Sinne. Es ist nicht so, dass man zum Herrn Jesus betet und der Vater hört nicht zu und dann beten wir zum Vater und der Herr Jesus hört nicht zu. Das ist nicht so, weil der Geist Christi ist der Geist des Vaters. Und der Geist des Vaters ist der Geist Christi. Das sind nicht die göttlichen Personen sind nicht so getrennt, wie wir Personen getrennt sind. Sie sind auch nicht ganz vermischt. Ein bisschen schwieriges Thema, aber das ist so. Die Bibel sagt es. Es gibt der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und doch ist es ein Gott. Wir beten also zu diesem einen Gott. Wir beten aber im Namen Jesu, weil der Herr Jesus uns den Weg gebahnt hat und weil der Herr Jesus uns gewissermaßen schickt zum Vater mit seinem Auftrag. Weiter, die Grundlage für unser Beten ist in Bezug auf uns, dass wir wiedergeboren sind. Wenn wir, ja, wie soll ich es erklären, die Sünde hat die Gemeinschaft mit Gott zerstört oder in Mitleidenschaft genommen. So trennt die Sünde von Gott. Und daher muss der Mensch von Neuem geboren werden, um wieder mit Gott eine Begegnung haben zu können. Und im Hebräer 11, Vers 6 heißt es, Hebräer 11, Vers 6, wer zu Gott ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn mit Fleiß suchen, ein Vergelter wird. Also, wir lernen, die Bedingung ist Glaube. Erst wenn ich glaube an den Herrn Jesus Christus als meinen Herrn und meinen Retter, dann habe ich die Bedingung, dass ich zu Gott kommen kann. Und weiter, ich muss die Tür offen halten. Also ich muss den Herrn Jesus angenommen haben, in mein Leben angenommen haben und dann, nachdem ich ihn angenommen habe, muss ich die Tür offen halten. Das heißt, ich muss schauen, dass ich ihm die Gemeinschaft nicht verwehre. Der Herr möchte mit mir Gemeinschaft pflegen. Der wartet oft auf Gemeinschaft mit uns. Wir müssen die Tür öffnen oder offen halten. Es soll nicht so sein, dass wir den Herrn von der Gemeinschaft ausschließen. Es gibt es manchmal. Es gibt Christen, die haben den Herrn von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die haben gesagt, so Herr, das ist jetzt nichts für dich. Bitte bleib du jetzt einmal da draußen. Das passt nicht zu dir, was ich jetzt tue. Und da will ich jetzt keine Gemeinschaft mit dir haben. Dann steht der Herr draußen und klopft an die Tür und möchte gern wieder reinkommen. In Offenbarung 3, Vers 20 gab es solche Christen. Übrigens Offenbarung 3, das ist eine Botschaft an die Christen von Laodicea. Und bei diesen Christen von Laodicea, das waren echte Christen, die waren wiedergeboren. Es steht ganz klar, dass sie wiedergeborene Christen waren. Es steht, dass der Herr sie liebt und dass er sie züchtigt. Der Herr züchtigt nur seine Kinder. Die ich lieb habe, die züchtige ich, sagt er. Steht dort in Offenbarung 3. Und sind ein goldener Leuchter. Sie sind ein Leuchter und sie leuchten für Gott. Also sie sind Christen, sie sind keine Nichtchristen dort in Laodicea. Und der Herr wünschte sich den Genuss der Gemeinschaft mit diesen Christen. Und er sagt, ach, dass du doch kalt oder heiß wärest, dann könnte ich das nicht genießen. Das verstehen wir oft nicht, denn wir haben nicht so große Hitze. Menschen in der Hitze wissen das. In der Hitze trinkt man entweder kaltes Wasser, das ist erfrischend, oder heißes Wasser, ein Tee zum Beispiel. Das ist auch wichtig. Mir haben Leute gesagt, für die Hitze ist es manchmal wichtig, einen heißen Tee zu trinken. In der Hitze. Entweder heiß oder kalt, aber bitte nicht lauwarmes Wasser, das spuckt man wieder aus dem Mund. Das mag man nicht trinken, wenn es heiß ist. Ja? Und genau dieses Bild nimmt der Herr Jesus. Übrigens gab es ja eine heiße Quelle in Laodicea damals und das heiße Wasser wurde in die Stadt geleitet und dann kam das heiße Wasser lauwarm in der Stadt an und die Leute haben lauwarmes Wasser getrunken und es schmeckte gar nicht gut. Ja? Der sagt, ihr schmeckt mir nicht. Ihr seid schon Christen, aber ihr schmeckt mir nicht, ich kann Gemeinschaft mit euch nicht genießen. Das ist das Problem dort in Laodicea. Sie waren sehr selbstzufrieden und haben den Herrn Jesus draußen gelassen. Und der Herr steht, was die Gemeinschaft betrifft, steht der Herr draußen und klopft an die Tür. Und das heißt hier, Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm Mahl halten und er mit mir. Was will der Herr? Genießen, Gemeinschaft genießen. Früher hat man das einfach beim Essen getan, heute machen wir das eigentlich auch so. Wenn man Gemeinschaft genießt, dann trifft man sich zum Essen. Und dann genießt man auch Gemeinschaft, nicht nur das Essen. Und der Herr Jesus möchte gerne Gemeinschaft genießen. Und da sind Christen, die haben ihn, was die Gemeinschaft betrifft, ausgesperrt. Und der Herr zeigt uns hier, wir müssen die Tür offen halten. Immer wieder den Herrn hereinnehmen in die Gemeinschaft. Der Herr hat die Initiative ergriffen am Anfang und hat einen Weg gebahnt, dass er mit uns Gemeinschaft haben kann. Und jetzt wartet er auf Gemeinschaft mit uns. Also nehmen wir ihn herein, bitten wir ihn herein, sagen, Herr, gerne möchte ich mit dir Gemeinschaft haben. Wie tut man das? Indem man zu ihm kommt im Gebet, sagt, Herr, ich möchte jetzt mit dir Gemeinschaft haben. Gehst du mit mir spazieren? Dann kann man mit dem Herrn spazieren gehen oder man kann auch sonst etwas machen mit ihm. Aber einfach mal sprechen mit ihm, sich aussprechen. Henoch wandelte mit Gott, der ging spazieren. Steht dort, er wandelte mit Gott. Im Hebräischen heißt, er ging hin und her mit Gott. Hin und her. Jeden Schritt mit Gott. Also, Tür offen halten. Das nächste ist, im Heiligen Geist beten. Wenn wir wiedergeboren sind, können wir im Heiligen Geist beten. Der Heilige Geist ist ja ein Geist des Gebetes, so wird er genannt in der Bibel. Zum Beispiel in Sacharja 12, Vers 10 wird der Heilige Geist ein Geist des Gebetes genannt. Geist des Flehens. Der Heilige Geist selber betet. In Offenbarung 22, Vers 17 lesen wir, der Geist spricht, komm. Und die Braut spricht, komm. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Der Geist kann also beten. Und wir lesen in Galater 4, Vers 6. Gott sandte den Geist seines Sohnes aus in eure Herzen, der ruft, aber Vater. Also der Heilige Geist kommt in unser Leben bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung, kommt in unser Leben und dieser Geist spricht zu Gott, Vater. Und das ist der Geist, der spricht, nicht wir, steht da, der Geist spricht, Vater. Und in der Parallelstelle, in Römer 8, Vers 15, da lesen wir, Römer 8, Vers 15, ihr empfinget nicht einen Geist der Knechtschaft, der wiederum Anlass zur Furcht gäbe, sondern ihr empfinget einen Geist der Sohnesstellung, in welchem wir rufen, aber Vater. Also, in Galater 4 steht, der Geist ruft, aber Vater. In Römer 8 steht, wir rufen im Geist, aber Vater. Also, in Galater 4 betet der Geist. In Römer 8 beten wir im Geist. In Verbindung mit dem Geist. Das bedeutet, hier beten zwei. Wir beten und er betet. Der Heilige Geist und mein Sprechen sind hier im Einklang und nennen Gott jetzt Vater. Wunderschön, der Gedanke. Also der Heilige Geist, den Gott uns bei der Wiedergeburt gibt, dieser Heilige Geist ist ein Geist des Betens und der drängt uns zum Beten. Und weil der Geist betet, möchten wir auch beten. Betet im Geist, betet zusammen mit dem Geist, betet in Verbindung mit dem Geist. Der Heilige Geist führt uns ins Gebet. Einmal heißt es, der Herr Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und in der Wüste hat der Herr Jesus gebetet. Matthäus 4, Vers 1. Der Heilige Geist führte den Herrn Jesus in die Stille und zum Beten. Uns auch. Das heißt, wenn wir den Wunsch haben, ich möchte jetzt in die Stille, ich möchte jetzt beten, dann ist das etwas, wo der Heilige Geist uns führt. Der Heilige Geist führt uns dahin. Das ist vom Heiligen Geist dieser Wunsch. Ich möchte jetzt Stille. Manchmal haben wir nicht die Möglichkeit, dann können wir beten, Herr, ich möchte keine Stille, bitte schenk mir irgendwo eine Gelegenheit für die Stille, fürs Beten. Das können wir ruhig beten. Und irgendwann schafft uns der Herr einen Freiraum und jetzt wissen wir, jetzt kann ich beten. Jetzt sind die Kinder im Bett und die Nachbarn sind weg und das Telefon ist still. Beten. Und wenn das Telefon sich rührt, dann muss man ja nicht unbedingt hinlaufen. Kann man trotzdem noch beten. Der Heilige Geist führt zum Beten. Er hilft uns dann auch beim Beten. In Römer 8 steht, dass er zusammen mit uns betet und seufzt. Manchmal ist es auch schwer im Leben, dann seufzt man und der Heilige Geist, der seufzt aber mit ungesprochenen Seufzern. Und unsere eigenen Seufzer, das sind gesprochene Seufzer und seine Seufzer sind ungesprochene Seufzer. Aber er hilft uns, das heißt, er versteht uns sehr, sehr gut. Also wir beten im Heiligen Geist, wir beten mit dem Heiligen Geist. Epheser 6, Vers 18 heißt es ja, betet im Geist. Betet zu allen Zeiten im Geist, zu allen möglichen Zeiten, am Abend, in der Früh, zwischendurch, am Tag, zum Mittag, bei der Arbeit, auf der Toilette, egal wo, irgendwo, wo es irgendwie nur möglich ist. Betet im Geist, das heißt im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der ist dabei bei unserem Beten. Das ist ja nicht so, dass wir den Heiligen Geist fühlen. Wir spüren den nicht. Der Heilige Geist wirkt hauptsächlich in unserem Denken und nicht in unserem Empfinden, im Denken. Und manchmal merken wir gar nicht, dass ein Gedanke, den wir haben, dass der vom Heiligen Geist ist, weil wir schon so gewohnt sind, im Rahmen der Bibel zu denken. Aber es ist doch vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist sehr, sehr viel am Wirken in unserem Leben. Manchmal merken wir das gar nicht. Also, der Heilige Geist ist eine große Hilfe. Wir sind Menschen, die von Neuem geboren sind und haben den Heiligen Geist und deshalb können wir beten. Drittens, eine weitere Grundlage zum Beten ist das Wort Gottes. Wir lesen das Wort Gottes und das Wort Gottes, das ist oft so, das Wort Gottes lenkt uns zum Beten. Ich denke, das haben Sie sicher schon erlebt. Sie lesen das Wort Gottes, Sie lesen die Bibel. Und dann sind sie aufgelegt zum Beten oder dann sind sie gedrängt zum Beten. Der Herr hat ihnen was gezeigt und jetzt wollen sie beten. Das Wort Gottes ist ein wunderbares Mittel, wodurch wir dann auch zum Beten kommen. Wir denken über etwas nach aus dem Wort Gottes und wir beten dann gleich auch. Das ist nicht eine gefühlsmäßige Erfahrung und wir warten nicht auf irgendwelche Gefühle, wenn wir das Wort Gottes lesen. Nein, wir sollen ganz nüchtern sein, wir denken einfach über das Wort Gottes nach, das ist biblisch, Psalm 1 steht das, glückselig ist der Mensch, der nachsinnt über das Wort, über das Gesetz des Herrn. Manchmal lesen wir etwas, manchmal lernen wir was auswendig, manchmal denken wir über eine Bibelstelle nach, manchmal denken wir über einen Satz nach, den wir gehört haben aus dem Wort Gottes. Und der hängt uns noch im Gehirn und wir denken danach drüber. Manchmal wachen wir am Morgen auf mit einem Gedanken, den wir von der Bibel haben und wir denken drüber nach. Und das führt uns zum Beten. Sie brauchen sich nicht Sorgen machen, wenn Sie sich nicht alles merken können von einer Predigt oder von Ihrer stillen Zeit. Es gibt Leute, die lesen am Morgen stille Zeit und wenn man sie am Mittag fragt, was haben Sie gelesen, sage ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe was gelesen und es hat gut geschmeckt und ich bin satt geworden, aber ich weiß nicht mehr, was es war. So geht es uns ja beim Essen auch. Aber was haben Sie vorgestern gegessen am Abend? Sie wissen es nicht mehr, aber Sie sind satt geworden. Verstehen Sie? Sie denken nicht nach, ah, das sind jetzt die Radieschen, die jetzt wirken gerade in meinem Bauch und so weiter. Nein, das ist einfach, ich bin satt geworden. Sie waren in der Versammlung, Sie haben das Wort Gottes gehört und Sie sind satt geworden. Sie gehen nach Hause und wissen nicht mehr, worüber der Prediger gesprochen hat, aber Sie sind satt geworden. Das gibt es manchmal. Und das führt uns zum Beten. Das führt uns wieder in die Nähe Gottes hin. Georg Steinberger in dem Buch Kleine Lichter auf dem Weg zur Nachfolge schreibt: Beten kann nur, wer Gottes Wort in sich aufnimmt. Wer das nicht tut, hat bald keine Bestimmtheit mehr in seinem Beten und auch keine Worte mehr zum Beten. Gottes Wort und Gebet gehören zusammen, wie das Einatmen und das Ausatmen. Jedes Gebet muss aus dem Wort Gottes geboren sein und in den Linien des Wortes Gottes sich bewegen. Es steht geschrieben. Von diesem Fels muss vor allem ein Beter gedeckt sein, wenn ihm die giftigen Pfeile des Feindes nicht treffen sollen. Gut ausgedrückt, beten kann nur, wer das Wort Gottes aufnimmt, richtig beten. Viertens, eine vierte Grundlage zum Gebet ist unsere Beschaffenheit. Was heißt das? Nun, wir Menschen sind so geschaffen, dass wir beten müssen. Das ist interessant. Gott hat, als er den Menschen geschaffen hat, hat er ihn als ein Wesen geschaffen, das beten muss, sonst funktioniert es nicht. Und so, es ist so interessant, wie Gott den Menschen gemacht hat. Gott hat das so wollen, ich schaffe ein Wesen in meinem Bilde, das wird nur wirklich funktionieren, gut funktionieren, wenn es betet, wenn es in der Abhängigkeit zu Gott bleibt. Der Mensch ist ein abhängiges Gesellschaftswesen, ein von Gott abhängiges. Und dieses, weil er abhängig ist, muss sich das ausdrücken durch Beten. Es spricht sogar dieselbe Sprache wie Gott. Interessant. Da muss kein Übersetzer dazwischen. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass Gott und der Mensch die gleiche Sprache sprechen. Es ist wunderbar. Er versteht uns. Auch wenn wir manchmal das vielleicht nicht gute grammatisch richtig rüberbringen. Das macht nichts. Der Herr ist kein Lehrer, der uns die Fehler in der Grammatik sagt. Wir dürfen einfach beten, auch wenn die Worte grammatisch nicht stimmen. Also, deshalb sind wir betende Wesen. Und weiter, Gott hat den Menschen so gemacht, dass er ein Mitarbeiter Gottes werden sollte. Das war von Gott so vorgesehen. Deshalb sagte Gott zu Adam, du bist jetzt mein Stellvertreter. Du bist der König der Erde. Du bist mein Stellvertreter. Du sollst das über alles regieren, was ich gemacht habe. Das Erste, was Gott zu Adam gesagt hat, was in der Bibel steht, das Erste, was Gott gesagt hat zu Adam, ist, ihr sollt herrschen. Ihr sollt herrschen, ihr sollt regieren über alle Werke der Schöpfung. Der Mensch ist also als Mitarbeiter Gottes geschaffen. Hier ein paar Bibelstellen dazu. Zum Beispiel der König. Der König in Israel steht als Gottes Stellvertreter und Mitarbeiter da. Und wir lesen in 5. Mose 17, Vers 14 bis 20. Ich lese nicht den ganzen Abschnitt. Ich lese Vers 17. Er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, nicht Silber und Gold. Vers 18. Er soll sich eine Abschrift des Gesetzes machen, in einem Buch schreiben. Vers 19. Es soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er Jahwe, seinen Gott, fürchten lerne, um zu beachten alle Worte dieser Weisung und diese Satzungen, um sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebe und damit er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweiche. Merken Sie, wie Gott hier dem König klar macht, du wirst nur funktionieren können in völliger Abhängigkeit von mir. Deshalb brauchst du das Buch des Gesetzes die ganze Zeit vor dir. Und du musst lesen. Das nächste ist, dass er dann mit Gott spricht. Wenn er das Buch des Gesetzes liest, dann wird er auch sprechen mit Gott. Oder ein anderes Beispiel. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 bis 28, da lesen wir, Gott machte aus einem Blut jedes Volk der Menschen, dass sie über die ganze Fläche der Erde hin wohnen. Dabei hatte er Zeiten und Abgrenzungen seines Wohnens angeordnet, die zuvor festgesetzt worden waren, damit sie den Herrn suchten. Ob sie ihn dann wohl auch nach ihm tasteten und ihn fänden. Und er ist sogar da, nicht ferne von einem jeden von uns, denn in ihm leben wir und bewegen wir uns und sind wir, denn wir sind auch sein Geschlecht. Also Gott hat den Menschen so angeordnet auf der Welt, so wohnen lassen, dass es Grenzen gibt, Sprachgrenzen, Landesgrenzen und so weiter. Es gibt Grenzen. Und jetzt kann der Mensch nicht mit allen anderen Menschen der Welt zusammenarbeiten, aber er ist auf Hilfe angewiesen und er soll sich an Gott wenden. Gott hat also das so gedacht, die Menschen sind verteilt, damit sie sich an Gott wenden und Gott suchen und ihn finden. Denn er ist ja da. In seiner Nähe leben wir. Ohne Gott funktioniert das Menschsein nicht. Deshalb beten wir. Der Mensch ist geschaffen zum Beten. Das muss uns ganz klar sein. Das ist unsere Hauptaufgabe. Wir beten uns durchs Leben, bis wir bei ihm sind. Und jeder Mensch bestimmt selber, wie eng seine Beziehung zu Gott ist. Ein weiterer Punkt noch, als Unterpunkt hier. Frucht. Gott möchte gern Frucht. Dass der Mensch aus seinem Leben, dass etwas geschieht durch sein Leben. Das möchte jeder Mensch. Jeder Mensch, der auf der Welt lebt, der möchte sinnvoll gelebt haben. Der möchte Frucht sehen. Irgendeinen Ertrag seines Wirkens. Und der Herr Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ihr könnt nur dann Frucht bringen, wenn ihr von mir abhängig bleibt. So wie die Rebe am Weinstock bleibt und nur dann Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr nicht Frucht bringen, wenn ihr nicht an mir bleibt. Johannes 15, Vers 5 bis 8. Frucht also entsteht durch Jesus Christus und durch die Abhängigkeit, und wir müssen abhängig bleiben von ihm, dann entsteht Frucht aus unserem Leben. Das zeigt, dass wir Menschen geschaffen sind als Mitarbeiter Gottes. Und das Vorbild des Herrn Jesus zeigt uns, wie man mit Gott zusammenarbeitet. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir das Leben des Herrn Jesus betrachten, zum Beispiel so, wie er uns im Johannesevangelium vorgestellt wird, dann sehen wir, wie er ein absolut vollkommenes Leben eines Menschen gelebt hat. Also so stellt man sich das vor. Er war so Mensch, wie Gott sich Menschsein vorgestellt hätte. Und der Herr Jesus hat das vorgelebt. Und dann hat er gesagt, ich möchte nur ein paar Verse zitieren hier, in Johannes 5, Vers 19 und 20, hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, als nur, was er den Vater tun sieht. Erstaunlich. Der Sohn kann nichts tun von sich selbst, nur was er den Vater tun sieht. Denn was immer der tut, diese Dinge tut gleicherweise auch der Sohn. Er war so abhängig, er hat sich alles abgeschaut vom Vater. Er sagt, Vater, ich möchte keinen Schritt machen ohne dich. So hat er gelebt. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Vater hat ihn lieb, hat eine Liebesbeziehung und zeigt ihm, jetzt so, jetzt das, dann das. Und wir sollen auch so. Das ist ein Vorbild für uns. Ganz abhängig. Vers 30, Johannes 5, Vers 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich schickte. Das ist absolute Abhängigkeit. Johannes 8, Vers 28. Ich tue nichts aus mir selbst, sondern so, wie mein Vater mich lehrte. Das rede ich. Sogar beim Reden. Ich rede kein Wort aus mir selbst. Ich rede jedes Wort, das ich rede, habe ich beim Vater gehört und das rede ich. Johannes 12, Vers 49. Ich rede nichts von mir selbst aus, sondern der Vater, der mich schickte, er selbst gab mir Anweisung, was ich sagen soll und was ich reden werde. Vers 50, was ich also rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Der Vater hat ihm gesagt, was er sagen soll, und der Vater hat ihm auch gezeigt, wie er es sagen soll. Das ist erstaunlich. Also so eine Abhängigkeit, das ist aber für uns eine große Hilfe, weil wir wollen ja so werden. Er sagt, das ist das Vorbild und es ist möglich. Ich habe dir den Geist des Gebetes gegeben. Es ist möglich. Der Geist des Gebetes war in dem Herrn Jesus und der Geist des Gebetes ist in jedem Gläubigen. Nur durch den Geist ist das möglich. Weiter. Der Mensch ist zu positiven Auswirkungen bestimmt. Also der Mensch ist bestimmt, dass er aus seinem Leben einen positiven Ertrag bringt. Nämlich was? Dass Gott geehrt wird. Ich lese jetzt nicht alle Stellen, nur Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater geehrt oder verherrlicht. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt. Gott hat jeden Menschen so geschaffen, dass Gott durch ihn geehrt wird. Ganz egal, welche Stellung in der Gesellschaft wir haben, ganz egal. Gott geehrt durch so ein Leben. Der Mensch ist also bestimmt zu wunderbaren Auswirkungen. Und noch etwas, der Mensch ist bestimmt zu Freude, hohe Freude. Johannes 15, Vers 11. Dieses habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude voll werde. Welch ein herrlicher Satz. Die Freude dieses Gottes soll zum Ausdruck kommen in dem Menschen, den Gott geschaffen hat, der jetzt mit Gott lebt. Das gibt uns viel, viel Mut. Gott ist ein Gott der Freude und diese Freude darf durch uns zum Ausdruck kommen. Weiter. Er darf in das Bild Gottes verändert werden. Der Mensch, als erlöster Mensch, als erlöst durch Jesus Christus, darf jetzt in Gottes Bild verändert werden. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn, dem Geist. Also, wir schauen den Herrn Jesus an, das tun wir auch durch Beten. Wir sprechen mit ihm, wir vertrauen ihm, wir schauen ins Wort Gottes hinein und wir werden verändert, charakterlich. Jetzt haben wir ganz viele Stellen hinter uns. An diesem Punkt würde ich sagen, könnten wir doch eine kurze Unterbrechung machen und wollen dann im Stehen ein Lied singen. Jetzt zum Schluss etwas über das Geheimnis des Gebetes. Das gehört auch noch zur Einleitung. Ich habe hier einige Gedanken von einem Buch von Watchman Nee, das heißt Der Gebetsdienst ich weiß nicht, ob das vergriffen ist, ich glaube, das ist vergriffen, das ist ein altes Buch. Da hat er sehr gute Gedanken über das Gebet geschrieben. Und schauen wir uns das mal an. Das Erste, also wir denken jetzt darüber nach, wie das Gebet wirkt und wie Gott wirkt. Es ist ja nicht das Gebet selber, das wirkt, sondern es ist ja Gott, der wirkt. Aber Gott wirkt über Gebet. Und es ist interessant, wenn wir die Bibel da ein bisschen untersuchen, lernen wir Erstaunliches. Der erste Satz: Gott wartet darauf, dass der Mensch betet. Zum Beispiel, oder vielleicht sage ich zuerst ein paar Gedanken. Gott möchte in dieser Welt etwas tun, irgendwas Bestimmtes tun. Er hat einen Wunsch, er hat einen Willen, er wünscht, ganz konkrete Dinge zu tun auf Erden, aber er wird es und er will es nicht alleine tun. Das ist interessant. Gott hat entschieden, sehr, sehr viel, was er eigentlich gerne tun möchte, nicht zu tun, wenn der Mensch nicht mitmacht. Er will es nicht allein tun. Überhaupt, es ist eine erstaunliche Tatsache, dass Gott überhaupt will, dass wir beten, weil er weiß ja, was wir brauchen. Er ist allwissend. Er weiß von vornherein alles, was wir brauchen. Und er braucht uns eigentlich auch nicht. Er hat uns nicht nötig. Er kann selber machen, was er will. Aber das macht er nicht. Er wartet darauf, dass der Mensch betet. Und dann handelt er, wenn die Menschen das beten, was er gerne möchte. Er möchte was tun und wartet mit dem, was er tun möchte, bis die Menschen beten. Ich sage ein paar Beispiele. Elia. Übrigens, ich habe einen Satz vergessen zu sagen. Wenn wir Bedürfnisse haben, ist das übrigens auch so. Wenn wir etwas brauchen, ist es auch so. Nicht, dass Gott nicht wüsste, was wir brauchen, aber er versorgt uns erst, nachdem wir gebetet haben. Das haben Sie sicher schon erlebt. Da ist jemand, ein junger Mann, der braucht eine Frau. Und dann denkt er sich, ja, was mache ich jetzt? Ich suche mir einfach eine Frau. Aber dann funktioniert das nicht. Gott möchte ja so gerne demjenigen helfen, dass er eine Frau bekommt. Was macht er? Er wartet, bis der junge Mann anfängt zu beten. Herr, ich brauche dich jetzt. Ich brauche eine Frau und ich brauche dich, dass du mir hilfst, dass ich die richtige Frau bekomme, die zu mir passt. Du bist ja viel besser, du bist viel klüger. Du hast den Überblick über die Geschichte. Du weißt, welche Art Frau ich brauche. Kannst du mir nicht helfen, mir nicht zeigen, welche Frau ich heiraten könnte? Und dann kommt man zu Gott und betet und bittet ihn und dann sagt Gott, okay, dann schauen wir uns jetzt gemeinsam um. Und dann hilft der Herr. Und dann geht die Sache, dann geht voran, dann gibt es Schritte. Aber da muss man ein bisschen, das geht nicht von heute auf morgen, klar. Gott wartet ja auch, möchte, dass wir gründlich dafür beten. Und dass wir uns auch Gedanken machen. Und er will ja auch, dass wir denken, nicht nur beten. Und so weiter. Und es braucht ja dann auch noch jemand anderen, der Ja sagen muss auch noch. Der muss auch noch gefragt werden. Und das muss dann auch, braucht auch noch eine Zeit, bis derjenige bereit ist, der dann Ja sagt. Ja? Also, aber dennoch, der Herr wird helfen. Also jetzt zu der Bibelstelle, die ich zeigen wollte. Das ist in Jakobus 5. Jakobus 5, Vers 17 und 18. Jakobus 5, Vers 17 und 18. Da geht es um Elia. Da heißt es, Elia war ein Mensch, geartet wie wir, mit gleichen Empfindungen. Und er betete, also im Griechischen steht hier, er betete Gebet. Das heißt, er betete und betete. Er betete inbrünstig, er betete fortwährend, er betete immer wieder. Das wird hier ausgedrückt mit diesem Satz. Und er betete und betete, dass es nicht regnen solle. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Sehr interessant. Elia betet, dass es nicht regnen soll. Warum eigentlich? Nun, die Situation war so, dass Israel böse gesündigt hat. Der König und nicht nur der König, das ganze Volk im Baalskult, Baal, dem Götzen sind sie nachgelaufen und Elia kannte die Bibel. Elia wusste, wenn das Volk Israel Götzen anbetet, dann wird der Herr das Volk züchtigen und er wird den Himmel verschließen. Er wird keinen Regen schicken und sie werden wimmern um Regen und werden erkennen müssen, dass sie ihre Wege falsch sind. Gott wird sie züchtigen. Was hat also Elia gemacht? Er hat das gemacht, was Gott wollte. Was wollte Gott? Gott wollte das Volk züchtigen. Also bitteschön, Herr, könntest du nicht das Volk jetzt züchtigen? Und dann begann er zu beten und er betete und betete und betete und betete. Herr, züchtige doch das Volk und verschließe den Himmel, dass sie aufwachen von ihrem Götzendienst. Was hat der Herr gemacht? Er hat genau gehandelt, wie Elia gesagt hat. Warum? Weil der Herr das ja tun wollte. Er wollte ja das Volk züchtigen. Und da hat der Herr den Himmel verschlossen. 3 Jahre und 6 Monate. Ja, und dann heißt es in Jakobus 5, Vers 18, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde ließ ihre Frucht sprießen. Also nach 3,5 Jahren, wieso betet jetzt Elia für Regen? Warum? Nun, jetzt war inzwischen was geschehen. Und der Herr hatte, die waren jetzt bereit für eine Lektion, das Volk. Nun, wir kennen die Geschichte, am Karmel haben sie sich versammelt und so weiter. Und Elia hat sie herausgefordert, die Baalspriester und so weiter. Jedenfalls, wir lesen in 1. Könige 18, Vers 1. 1. Könige 18, Vers 1. Und es vergingen viele Tage, da geschah das Wort Jahwes an Elia im 3. Jahr, in dem er sagte, gehe hin, zeige dich dem Ahab. Ich will Regen geben auf dem Erdboden. Ah, jetzt wissen wir, warum der Elia gebetet hat. Elia hat nicht gedacht, aha, Herr, du willst wieder Regen geben. Schön, dass du das willst. Also ich setze mich jetzt her und warte, bis der Regen kommt. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat gebetet. Ist auf die Knie gegangen. Dann schickt er seinen Knecht hoch. Sagt, geh auf den Berg, schau, ob die Wolken kommen. Und er schaut, nichts, keine Wolken. Da hat er gebetet. Dann schickt den Knecht nochmal, schau, ob die Wolken kommen. Dann hat er nochmal gebetet. 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7-mal gebetet. Herr, schenk jetzt Regen, wie du gesagt hast. Es ist ja dein Wille. Was macht der Elia? Er betet für etwas, was Gott tun möchte. Und weil er betet für etwas, was Gott tun möchte, deshalb ist sein Gebet so wertvoll. Deshalb ist es wirksam. Er betete wieder und der Herr gab Regen und die Erde ließ ihre Frucht sprießen. Dasselbe bei Daniel. Daniel macht ein Bibelstudium und merkt bei dem Bibelstudium in Daniel 9, das heißt, er hat Jeremia gelesen. Und in Jeremia machte, in Jeremia 29, Vers 10 hat er gelesen, dass Gott 70 Jahre vergehen lassen, verstreichen lassen wird und dann wird Gott das Volk wieder aus der babylonischen Gefangenschaft zurückführen. Und was macht jetzt Daniel? 70 Jahre waren um. Was macht jetzt Daniel? Er sagt, Herr, handle. Herr, wir haben gesündigt. Und er demütigt sich. Das ist ein ergreifendes Gebet, ein ganzes Kapitel in Daniel 9. Betet er und demütigt sich und sagt, Herr, unser Volk, aber ich auch, wir alle, wir haben gesündigt. Und dann sagt er zu Gott, handle, handle jetzt. Das heißt, tu das, was du versprochen hast. Tu das, was du möchtest. Du möchtest ja dein Volk wieder zurückführen nach 70 Jahren. Und was macht Gott? Er hört das Gebet von Daniel und führt das Volk wieder zurück. Und es beginnt wieder zu blühen. Er weiß, was Gott tun möchte aus der Bibel. Und deshalb betet er, und zwar genau das, was Gott tun möchte. Und deshalb ist sein Gebet so wirksam. Er arbeitet mit Gott zusammen. Oder David in 2. Samuel 7, Vers 25, da hatte die Geschichte, ist die Geschichte von David, wie er durch den Propheten Nathan großartige Verheißungen bekommen hat über ihn und über seine Nachkommen. Und dann hat David gebetet, und nun, Jahwe, Gott, das Wort, das du über deinen Knecht und über dein Haus geredet hast, halte es aufrecht ewiglich und tue, wie du geredet hast. Er betet, tue, wie du geredet hast. Er sagt, Herr, jetzt weiß ich, was du tun willst, jetzt bitte tu das. Oder 1. Könige 8, Vers 25 und 26, der Sohn Davids, Salomo, betet. Und nun, Jahwe, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm geredet hast, indem du gesprochen hast, es soll dir nicht an einem Mann fehlen von meinem Angesicht, der sitze auf dem Thron Israels und so weiter. Er betet, Herr, du hast doch meinem Vater versprochen, dass sein Sohn sitzen soll auf dem Thron. Jetzt handle so, tu so, wie du gesagt hast. Das heißt, er betet genau das, was Gott tun möchte in der Geschichte Israels. Sein Gebet wird erhört. Oder in... Ich kann nicht alle Stellen lesen, aber nehmen wir Matthäus 9, Vers 36. Matthäus 9, Vers 36, eine ganz schöne Stelle. Der Herr sieht da das Volk verschmachtend, ohne einen Hirten. Und er sagt hier, als er die Mengen sah, wurde er von Erbarmen bewegt über sie, weil sie ermattet und verschmachtet waren. Vers 37, dann sagt er zu seinen Jüngern, in der Tat, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Fleht also zum Herrn der Ernte, auf dass er Arbeiter in seine Ernte hinausschaffe. Interessant. Gott möchte gerne Arbeiter haben in seiner Ernte. Die Ernte ist schon voll, also es ist Zeit zum Ernten, jetzt braucht man Arbeiter. Gott will Arbeiter haben. Und was macht er jetzt? Jetzt sagt der Herr Jesus, ihr müsst jetzt beten. Die werden geschaut haben, die werden ihn angeschaut haben. Was soll? Wenn Gott Arbeiter braucht, dann hat er keine Kraft und hat er nicht die Macht, sich Arbeiter zu holen. Wenn er Arbeiter braucht, dann soll er welche rausschicken. Er ist ja Gott. Nein, Gott arbeitet nicht, ohne dass die Jünger gebetet haben. Der Herr Jesus zeigt hier den Jüngern, wisst ihr was, ihr sollt mitarbeiten. Ihr seid die Mitarbeiter Gottes und ihr sollt jetzt beten für Arbeiter, für die Ernte. Und dann beten sie. Hier steht nichts, aber der Herr Jesus hat gesagt, sie sollen beten. Werden sie auch gebetet haben. Und dann gab es Arbeiter. Dann hat der Herr Arbeiter hinausgesandt. Kapitel 10 lesen wir von Arbeitern, die hinausgesandt werden in die Ernte. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Manchmal, wisst ihr Geschwister, manchmal frage ich mich, ist das der Grund, warum wir so wenige Arbeiter haben? Vielleicht hätten wir mehr beten sollen. Herr, schenk Arbeiter in die Ernte. Hudson Taylor betete für 1000 Missionare für China. Wisst ihr, was er bekommen hat? 1000 Missionare für China. Der Herr wollte nämlich 1000 Missionare für China. Sein Land ist groß genug. Die China-Inland-Mission entstand. Aber wenn Hudson Taylor nicht gebetet hätte, Herr, schenk 1000 Arbeiter. Glaubt ihr, dass es 1000 Arbeiter gegeben hätte? Der Herr hat gehandelt, der Herr wollte handeln. Aber er wollte nicht ohne den Hudson Taylor handeln. Und Hudson Taylor hat das erkannt. Dann hat Hudson Taylor gebetet. Und dann gab es die Arbeiter. Der Herr konnte sie zurüsten. Waren nicht alle sofort da, aber sie kamen. Und dann wurde China evangelisiert. Wir brauchen wieder solche Leute wie Hudson Taylor. Die sagen, Gott, ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Und ich möchte so beten, was du gebetet haben möchtest. Und ich bete für einen Parkplatz. Und ich bete für meinen Bauchweh und ich bete für schönes Wetter. Das ist nicht verboten. Aber merkt ihr den Unterschied? Der betet für 1000 Arbeiter für China. Da geht Gottes Wirken hin. Gott möchte handeln. Dann betet doch um Arbeiter für seine Ernte. Das ist das Interessante. Gott wartet darauf, dass der Mensch betet. Eine Stelle noch. In Lukas 11, Vers 13 lesen wir, sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, Lukas 11, Vers 13, wenn also ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisset, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also, der Vater wird den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Nun, was hatte der Vater vor? Der Vater wollte doch den Heiligen Geist ausschicken zu Pfingsten. Der Vater wollte doch, dass die Menschen den Heiligen Geist bekommen. Und dann kam Pfingsten. Und glaubt ihr, zu Pfingsten kam der Geist einfach so? Nein, ich glaube das nicht. Denn in Lukas Evangelium, im gleichen Lukas-Evangelium lesen wir, dass der Herr Jesus den Jüngern gesagt hat, ihr bleibt in der Stadt und wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann blieben sie 10 Tage in der Stadt. Was glaubt ihr, haben sie getan? Haben sie Daumen gedreht und gewartet, bis der Heilige Geist kommt? Was haben die gemacht in der Zeit? Apostelgeschichte sagt, was sie gemacht haben. Die haben gebetet. Jeden Tag haben sie sich versammelt zum Gebet, haben gebetet. Es werden sogar die Leute aufgeführt, die gebetet haben. Mit Namen. Frauen waren auch dabei. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Werden die aufgeführt? Die haben gebetet. Ja, wofür meint ihr, haben die gebetet? Der Herr Jesus hat gesagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Ja, wofür werden sie gebetet haben? Die Sache ist für mich klar. Und dann kam der Heilige Geist, 10 Tage später. Aber die haben gebetet dafür. Das heißt, Gott will handeln. Gott wartet, dass etwas getan wird, und zwar was ganz Konkretes, und er macht es den Jüngern klar, und die Jünger beten dafür, und dann geschieht es. Gott wartet, zweiter Punkt, Gott wartet darauf, dass der Mensch freiwillig gehorcht. Gott hat ein Anliegen, dass seine Kinder ihm freiwillig gehorchen. Und deshalb geschieht nicht alles, was er zu tun wünscht. Er wartet, weil er ein Geschöpf sehen möchte, das seinen freien Willen dazu gebraucht, um ihm zu gehorchen. Aus freien Stücken. Gott hat ein Wesen, den Menschen, erschaffen, das einen freien Willen hat. Und Gott selber hat sich eingeschränkt. Gott könnte vieles tun, aber er hat sich eingeschränkt. Er tut es nicht. Er möchte, dass dieses Wesen, genannt Mensch, seinen freien Willen gebraucht, um zu Gott zu sagen, Gott, ich möchte das tun, was du möchtest. Und jetzt bete ich dafür. Ist das nicht das, was wir Väter alle wollen? Hier sind viele Väter. Wir haben Kinder. Was erfüllt einen Vater? Wenn er Kinder hat. Dass die Kinder, zuerst sind sie klein, dann sagt man so, du mähst jetzt den Rasen. Und dann wird erklärt, wie man den Rasen mäht und so weiter. Ja. Und das nächste Mal sagt er, geh, mäh den Rasen. Aber was erfüllt, und der Junge geht hin und mäht den Rasen. Aber ist das letzte Erfüllung für einen Vater? Ist nicht die letzte Freude für einen Vater. Wisst ihr, was für eine Freude ist für einen Vater? Klar wisst ihr es. Der Junge kommt und sagt, Papa, der Rasen ist und wir müssen doch höchste Zeit, dass der Rasen gemäht wird. Ich gehe jetzt Rasen mähen, weil der Junge weiß, jetzt ist Zeit zum Rasenmähen. Ja? Der Junge hat gelernt zu denken, wie der Vater denkt, und der Vater will, dass der Rasen gemäht ist. Jetzt mäht der Junge den Rasen, ohne dass der Vater sagt, mäht den Rasen. Ah, das freut einen Vater. Das ist Glückseligkeit. Der Vater im Himmel wartet, dass der Mensch freiwillig sich interessiert für seine Wünsche und sagt, Vater, es muss was geschehen und ich weiß, was du willst. Und jetzt bete ich dafür. Also, Gottes Wunsch geht dahin, dass der Mensch seinen freien Willen dazu gebraucht, um aus freien Stücken gehorsam zu sein. Das ist für Gott eine Herrlichkeit. Dritter Punkt. Ohne Gebet kann der Herr Gottes Wunsch oft nicht geschehen. Wenn wir beten, dann kann Gott uns eine Last auferlegen. Dann beten wir weiter und es geschieht etwas. Wenn wir nicht beten, gibt es keine Last und es geschieht nichts. Wenn wir auf Gottes Last, die er uns auferlegt, reagieren und beten, dann wird Gott etwas tun. Etwas, was er sonst nicht getan hätte, wenn wir nicht gebetet hätten. Hätte Mose nicht gebetet, was wäre denn passiert? Dort am Sinai, Mose kommt runter, oder zuerst vor dem Sinai noch, vor dem Sinai. Nehmen wir die Sache mit den Amalekitern. Kommen die Amalekiter, greifen das Gottesvolk von hinten an. Und dann kämpfen sie. Aber was macht Mose? Mose geht am Berg und betet. Josua kämpft. Er hebt den Stab hoch, aber das heißt, er betet. 2. Mose 32, am Sinai haben sie ein goldenes Kalb gemacht. Dann kommt er runter vom Berg, Mose, mit der Steintafel in der Hand und sieht das goldene Kalb. Und Gott sagt, Mose, geh weg. Mose, geh auf die Seite. Ich werde sie jetzt vernichten. Und ich lasse nur dich übrig und den Josua. Was macht Mose? Gott, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen. Was werden die Amalekiter sagen? Was werden die anderen Völker sagen? Und er legt sich stellt sich in den Riss und fleht zu Gott. Ja, was meint ihr, wenn Mose nicht gebetet hätte? Was hätte Gott gemacht? Wenn Mose gesagt hätte, naja, schade. Schade. Dann hätte Gott das ganze Volk, mit Ausnahme von Mose und Josua, auf den Boden gelegt. Mose hat gebetet. Gott wollte nicht wirklich. Gott wollte nicht wirklich. Gott ist nämlich ein Gott, der barmherzig ist. Aber der muss er warten, bis Mose betet. Und als Mose dann gebetet hat, dann hat Gott sich erweichen lassen und hat Gott gesagt, also gut, dann lassen wir das. Dann will ich noch weitermachen mit euch. Dasselbe bei Josua. Da ist der Josua und steht im Kampf und sie kämpfen und kämpfen und kämpfen gegen die Könige des Nordens. Diese fünf oder wie viele, weiß nicht, die Koalition der Könige des Nordens. Und Josua merkt und sieht schon, dieser Kampf wird ein langer Tag. Das wird ein langer Kampf. Und wir schaffen das nicht bis zum Abend. Wir schaffen das nicht. Wir können die Feinde nicht besiegen. Wenn der Tag länger wäre, dann können wir sie besiegen. Und was macht Josua? Er sagt, Gott, verlängere den Tag. Und Gott, heißt es, Gott hörte auf die Stimme eines Menschen. Das ist krass, wie das hier steht, Josua 10, Vers 12. Damals redete Josua zu Jahwe an dem Tag, als Jahwe die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab. Sonne, stehe still in Gibeon und du, Mond, im Tal Ayalon. Und die Sonne stand still. Vers 14. Und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass Jahwe auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn Jahwe kämpfte für Israel. Gemeint ist, dass er so gehört hätte, dass er sogar den Tag länger werden hat lassen. Was wäre gewesen, wenn Josua nicht gebetet hätte? Ich kann es Ihnen sagen, was gewesen wäre. Der Sieg wäre nicht vollständig gewesen. Die Feinde wären davongekommen. So kamen sie nicht davon. Der Sieg war vollständig. Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Diese Leute, an die Jakobus schreibt, da gab es Streit und alles Mögliche, waren viele schlechte Dinge unter den Christen offensichtlich. Und er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Würden sie gebetet haben, hätte sich die Sache anders gezeigt. Ich habe notiert, wir können nicht Gott bewegen, etwas zu tun, das er nicht tun möchte. Aber wir können ihn durch Gebetslosigkeit daran hindern, zu tun, was er gerne zu tun wünschte. Wie oft habe ich Gott gehindert, in meinem Leben etwas zu tun, Werke, die er im Voraus bereitet hätte, dass sie getan werden und sie sind nicht geschehen, weil ich nicht gebetet habe. Ich sitze in einem Zugabteil, fahre nach Saalfelden und ich hatte so viel zu tun mit meinen Vorbereitungen und dann sitzen ein paar Mädchen da. da noch Schülerinnen und dann denke ich mir, eigentlich bräuchten diese Leute das Evangelium. Aber ich habe ja keine Zeit, ich muss jetzt arbeiten. Und dann steigt eine von den Mädchen aus und sitzt nur noch eine da im Zugabteil. Und der Heilige Geist sagt mir, ich möchte was tun. Und ich sage, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt arbeiten. Habe mich vorbereitet, hier sitzt aber ein Mädchen, die wartet auf das Evangelium. Es ist nichts geschehen, weil der Herr Prediger so viel zu tun hatte. Und die hat das Evangelium nicht gehört. Gott hätte gerne was getan. Hätte der Prediger gebetet? Der Herr hat Werke vorbereitet, dass wir in ihnen wandeln sollen. Ich habe hier zum Schluss 4 Schritte aufgeschrieben. 4 Schritte. Der erste Schritt, Gott hat das Verlangen, etwas Bestimmtes zu tun. Und wir wissen genau, was er tun möchte. Wir wissen es, in der Bibel steht, was Gott tun möchte. Da ist ein Nachbar, der sollte schon längstens das Evangelium hören. Und ich bete nicht. Würde ich beten, Herr, schenk mir die Gelegenheit, immer mal ein Büchlein oder ein Traktat zu geben. Dann schenkt der Herr die Gelegenheit und ich kann mir ein Traktat geben. Wenn ich dann beten würde, Herr, hilf, dass er das Traktat auch liest. Bitte erinnere ihn daran, was ich ihm gegeben habe, dass er es nicht in den Papierkorb wirft, sondern dass er liest. Hätte ich gebetet, der Herr hätte ihn erinnert, dass er es liest. Herr, schenk mir noch ein Gespräch mit ihm. Ich möchte gerne mal mit ihm reden, mal ihm zeigen, dass ich mich interessiere für seine Welt. Schenk mir eine Beziehung. Ich möchte ihm gern etwas vorleben von dir. Schenk mir eine Gelegenheit. Vielleicht eine Gelegenheit, wo ich ihn brauche. Dann kann ich ihn mal bitten für etwas. Und dann gibt es eine Beziehung. Und wenn ich bete, der Herr tut es. Wenn ich nicht bete, es geschieht nichts. Verstehen wir das? Es sind laute Schritte. Der Herr hat das Verlangen, etwas zu tun. Und er tut uns sein Verlangen kund. Und wir kommen mit seinem Verlangen in Berührung. Wir wissen es aus der Bibel oder durch das Gewissen. Dann drittens, wir sprechen zu Gott und reagieren auf sein Verlangen und bringen das im Gebet zum Ausdruck. Und viertens, Gott handelt. So geschieht etwas. Und dann wird unser Gebet mächtig wirksam. Mit dem wollen wir schließen. Ich habe schon genug gesprochen jetzt. Wir schließen mit Gebet. Vielleicht sind einige von uns, die beten. Ich mache den Abschluss. Wir stehen dazu auf.